Lasst uns vor dem Gebet aus Römer Kapitel 12 von Vers 9 lesen. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. In der Bruderliebe zueinander seid voll Herzlichkeit, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Seid unverdrossen, wo es Eifer gilt, freudig im Geist dem Herrn zu dienen bereit. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Leiden, beharrlich im Gebet. Für die Bedürfnisse der Heiligen beweist Anteilnahme, übt die Gastfreundschaft willig, segnet die euch verfolgen, segnet sie und flucht ihnen nicht, freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden, seid einträchtig untereinander gesinnt, richtet eure Gedanken nicht auf hohe Dinge, sondern lasst euch zu den Niedrigen herab. Haltet euch nicht selbst für klug, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen löblich ist. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächet euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt dem Zorn Raum, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken, denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Der letzte Satz hat alles zusammengefasst, was wir wissen müssen. Und das möge Gott uns allen aus Gnaden schenken, damit wir vor ihm bestehen können. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. An jenem glorreichen Morgen, wenn unser Herr wiederkommen wird, dann wird eine Schar versammelt werden, die überwunden hat. Es werden die Überwinder sein, die alles ererben. In jedem Sinnschreiben lesen wir am Ende, wer Ohren hat zu hören in diesen letzten Tagen, wird nicht auf Menschen oder auf Gerede hören, sondern allein auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und der Geist hat das Wort geoffenbart durch den berufenen Mund seines Knechtes und Propheten. Alle, die das erkannt haben, werden auch erkennen, wem sie ihr Gehör zu leihen haben, auf was sie hören und auf was sie nicht hören. Die Überwinderschar ist die einzige Gruppe, die die Möglichkeit hat, das Böse zu erkennen, zu überwinden, und zwar durch das Gute. Man kann nicht Böses mit Bösem vergelten und dann als Überwinder hervorgehen. Das ist nicht die göttliche Verordnung. Hier steht geschrieben, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und nun will ich euch zeigen, wie das geschieht. Wenn jemand über euch alles Mögliche spricht, das nachteilig ist, dann sagt ihr über den Betreffenden nur das Gute, das ihr wisst und über ihn sagen könnt. Denn jeder vermag Böses mit Bösem zu vergelten. Aber zu segnen und Gutes zu sagen und zu tun, das kann nur der, dem Gott dazu Gnade verleiht. Weil hier vom Überwinden die Rede ist, lasst es mich euch noch einmal sagen. Jesus Christus, unser Herr, hat überwunden. Er hat alles über sich ergehen lassen und tat seinen Mund nicht auf. Er hat sich nicht verteidigt, er hat nicht sein eigenes Recht gesucht, sondern alles dem anheimgestellt, der gerecht richtet. Er hat überwunden. Er hat die Prüfung bestanden. Wir sollen unsere Prüfung bestehen und als Überwinder hervorgehen. Die Überwinder werden alles ererben. Merken wir uns diesen Vers aus Römer Kapitel 12. Es ist der letzte, der 21. Vers. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wir müssen bereit sein, unseren Willen in den Willen Gottes zu legen. Wir haben zu entscheiden, in wessen Dienst wir stehen möchten, ob wir zur Auferbauung des Leibes Jesu Christi beitragen wollen oder ob wir am Werk der Zerstörung beteiligt sein möchten. Ihr wisst ja, es gibt immer zweierlei. Die einen bauen auf, die anderen reißen ab. Jeder Dienst, den Gott in die Gemeinde gesetzt hat, dient zur Auferbauung der Gemeinde. Und so möge der Herr uns allen Gnade schenken, unsere Prüfungen, die ja immer größer und immer schicksalsreicher werden, dass wir sie bis ans Ende mit Gottes Hilfe bestehen können, bestehen werden. Denn so steht geschrieben, wer da ausharret bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Und unser Herr hat damals den Ausspruch gemacht, wird der Menschensohn wohl Glauben finden auf Erden, wenn er kommt? Es ist eine Zeit der Prüfung, ja der besonderen Prüfungen, durch die wir hindurch zu gehen haben. Der Herr möge uns während dieser Stunde segnen und in mächtiger Weise zu unseren Herzen reden. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Herr unser Gott, wir danken dir für diese Gelegenheit, dass wir vor dein Angesicht treten dürfen. O Gott, du bist heilig und wir sind unrein und wohnen unter einem Volke mit unreinen Lippen. Deshalb bitten wir dich, reinige und heilige uns durch dein Blut und durch dein Wort. Tue es jetzt, während wir im Gebet und im Glauben vor dein heiliges Angesicht treten. Treuer Gott, du kennst die Nöte und die Anliegen der Einzelnen. Herr, wir bitten dich gemeinsam. Nimm dich unserer Nöte, unseres gesamten Lebens an. Lass uns Gnade finden vor deinem Angesicht. Herr, mögest du heute in einer solchen Weise gegenwärtig sein, dass es jeder verspürt und noch mehr, dass wir's erleben. Herr, deine Gnade muss erlebt sein. Deine Vergebung will empfangen sein. Herr, mögen doch alle Verheißungen göttliche Realität in unserem Leben werden. Baue deine Gemeinde auf dem allerheiligsten Glaubensgrunde und bewirke, dass unsere Gebete und das, was gesagt werden soll, durch deinen Geist inspiriert wird. Herr, ich stehe nicht hier in eigener Sache. Wir sind versammelt vor deinem Angesicht und möchten dein Wort hören, möchten von dir gesegnet werden, Herr allmächtiger Gott, der du zu Abraham, zu Isaak und Jakob geredet, der du Verheißungen von alters her gegeben und sie im Laufe der Zeit erfüllt hast. Herr, du hast unsere Herzen und geistlichen Augen geöffnet und hast sie gesalbt mit heiliger Augensalbe, damit wir sehen, in welch einer Weise dein Wort sich jetzt erfüllt. Treuer Gott, mögest du auch in dieser Stunde unsere Augen bestreichen mit der göttlichen Augensalbe. Wir möchten nicht aus unserer Sicht, sondern aus göttlicher Sicht dein Wort hören, aufnehmen und die Erfüllung desselben erleben. treuer Gott, sieh jetzt herab und komm in unsere Mitte, gemäß deiner Verheißung. Rette die Verlorenen, befreie die Gebundenen, heile die Kranken, tröste die Verzagten, richte die Gebeugten auf. Herr, möge in dieser Predigt für jeden und für sein Anliegen und seine Not ein Wort aus deinem Munde ergehen. Geliebter Heiland, wir wissen, dass dein Kommen sehr nahe ist. Uns ist auch nicht verborgen geblieben, dass der Feind sich aufgemacht hat, zu verschlingen, zu zerstören und zu zerstreuen. Doch wir werden unser Gehör dir leihen, o Gott. Und wir bitten dich jetzt um Gnade und Kraft, das Böse, das an uns herantritt, durch das Gute, das du uns schenkst, überwinden zu können. Herr, wir glauben, dass in dieser letzten Zeit eine Wortbraut herausgerufen, eine Überwinderschar hervorkommt, gewaschen im Blute des Lammes, gekrönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Eine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel. Im Glauben dürfen wir uns in diese Siegesschar eingereiht sehen. Halleluja! Preis und Ehre sei dir, dem Sieger von Golgatha, dir, dem großen Überwinder, der du uns herausgeliebt hast. Herr, du hast Satan, Tod, Sünde und Teufel besiegt. Du hast alles überwunden und bist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Du lebst und mit dir auch wir. Herr, lass dieses göttliche Leben in uns und durch uns offenbar werden. Herr, mögen wir jetzt unter dem Schall deines Wortes die Verbindung und Gemeinschaft mit dir haben. O Gott, und wenn wir unsere irdischen Augen gar schließen möchten unter der Verkündigung des Wortes, so öffne unsere Herzensaugen, damit wir die göttlichen Wunder und seine Wege und Heilstaten erkennen und im Geiste folgen können. Treuer Herr, deine Gnade, dein Segen und dein Friede sei mit uns allen. In Jesu Namen. Amen. Zunächst möchte ich alle ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Und ich hoffe, dass ihr euch wohlfühlt und dass ihr spürt, dass der Geist Gottes wirkt und dass der Herr gegenwärtig ist. Besonders alle diejenigen, die heute eventuell zum ersten Mal hier sind, euch heißen wir ganz besonders willkommen in unserer Mitte. Darf ich fragen, wer heute zum ersten Mal ist? Hebt doch kurz die Hand. Sind einige da? Oh doch, 1, 2, 3, 4, 5, mindestens, ja, 6. Schön, wir freuen uns herzlich. Danke, ihr könnt die Hände wieder runter tun. Das möchten wir denen sagen, die es vielleicht noch nicht wissen. Uns geht es mit der tiefsten Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit, die Gott einem Menschen verleihen kann, darum, sein Wort, so wie es gesprochen und hinterlassen und neu geoffenbart wurde, den Menschen zu verkündigen. Denn wir glauben, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Als ich seinerzeit den Dienst weiterzuführen hatte, um die Botschaften, die Bruder Brenhem im Namen des Herrn brachte, und die erste Broschüre, den ersten Rundbrief ansetzte zu schreiben, da kam mir das Wort ins Herz, das oben drüber stand. Und es lautete, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und so sind damals die herausgegebenen Schriften bezeichnet worden. Und noch heute trägt die Zusammenfassung jener Schriften den Titel, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und als ich mit der ersten Broschüre fertig war und ansetzte zu unterschreiben, ich hatte bis dahin ja gar keine Ahnung, wie man das eigentlich tun sollte. Und ich saß da und setzte an und wusste wirklich nicht, was dahin gehört. Ob mit freundlichen Grüßen oder mit vorzüglicher Hochachtung oder was immer da nun hin sollte, ich wusste es tatsächlich nicht und setzte an, um zu schreiben. Und plötzlich spricht etwas in mir, im Auftrage Gottes wirkend. Glaubt es mir, wenn ich Zeit gehabt hätte zu überlegen, dann hätte ich es mir einige Male überlegt, ehe ich das dort geschrieben hätte. Denn das kann ja wie eine Anmaßung von Menschen beurteilt werden, die nicht wissen, dass Gott noch heute einen Auftrag geben kann. Aber diese beiden, ob Überschrift, ob Unterschrift, wenn ich heute zu tun hätte, dann würde ich diese mir ins Herz gelegte göttliche Entscheidung oben an erster Stelle setzen und mit der gleichen Bezeichnung und Formulierung unterschreiben. Ich weiß nicht, inwieweit sich der Einzelne in eine Lage versetzen kann, was es bedeutet, unter einem göttlichen Auftrag zu stehen. Ihr wisst ja, dass solche Menschen insbesondere ins Feuer genommen werden und wenn geschossen wird, dann immer auf diejenigen, die Gott gebrauchen möchte. Wenn es nach mir und meiner Entscheidung ginge, dann hätte ich schon lange aufgehört. Und soll ich euch heute sagen, Wenn ich das täte, dann würden die Kritiker auch darüber kritisieren. Wenn man das Wort verkündigt, ist nicht recht. Würde man aufhören, ja, du liebe Zeit, was wäre erst dann? Dann ging es mit Pauken und mit Trompeten. Und auch darüber würde kritisiert werden. Also bleiben wir der göttlichen Entscheidung treu. Verwalten wir die Geheimnisse Gottes als seine Sachwalter nach Gebühr, damit wir vor ihm bestehen können. Ihr, die ihr mittragen müsst, ihr tut mir manchmal leid. Aber gedenkt meiner in euren Gebeten und gemeinsam wird der Herr uns durchtragen aufgrund der Verheißung, die er gegeben hat. Es bleibt mir vor Augen stehen, was Bruder Branham, als er seinerzeit die Kapelle bauen wollte und den Grundstein legen wollte und der Herr ihm erschien und ihm eine Vision zeigte, ihn unter den freien Himmel versetzte und sprach: Die Kapelle, die du vorhast zu bauen, ist nicht deine Kapelle. Und schon war er unter den freien Himmel versetzt und sah die ganze Erde. Und der Herr sprach: Ich habe dich dazu beauftragt, allen Völkern das Wort zu bringen. Als ich, und das habe ich hier schon einmal gesagt, und Bruder Barye ist heute hier, ich möchte es zum zweiten Mal sagen. Als Bruder Barye und ich vor einigen Jahren in Marseille waren, habe ich dieses Wort morgens um 5:05 von oben, von rechts kommend, erscholl die Stimme: Stehe auf und lese 2. Timotheus, Kapitel 4. Damals habe ich nicht daran gedacht, dass Bruder Branham diese gleichen Worte zugerufen worden sind. Und hier steht von Vers 1 geschrieben: Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und Christi Jesu, welcher dereinst Lebende und Tote richten wird. Und bei seiner Erscheinung und bei seiner Königsherrschaft verkündige das Wort. Tritt damit auf. Du magst gelegen oder ungelegen kommen. Überführe, weise zurecht, ermahne mit allem Aufwand von Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da wird man die gesunde Lehre unerträglich finden und sich nach eigenem Gutdünken und Gelüsten Lehre über Lehre beschaffen, weil man nach Ohrenkitzel Verlangen trägt. Von der Wahrheit dagegen wird man die Ohren abkehren und sich den Fabeln zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in jeder Hinsicht. Nimm die Leiden auf dich. Richte die Arbeit eines Predigers des Evangeliums aus und versieh deinen Dienst voll und ganz. Ich habe keine andere Wahl und bin mit der Verkündigung des ewig gültigen Evangeliums Leiden, Verkennung, Verleumdung, Schmach und Hohn verbunden sind, dann nehme ich das dankbar entgegen, aber die Wahrheit ist und bleibt unteilbar. Und nur die Wahrheit kann frei machen. Es ist einfach für jeden, das Zitat der Heiligen Schrift zu wiederholen und zu sagen, die Wahrheit wird euch frei machen. Das kann im Moment nur ein Satz sein. Aber wie viele benutzen diesen Satz und kennen die Wahrheit selber nicht, sind von der Wahrheit überhaupt nicht durchdrungen und haben den Überlieferungen und den Fabeln ihr Gehör geschenkt. Wenn dieses Wort in uns Wahrheit werden soll, dann müssen wir ganz persönlich von der göttlichen Wahrheit seines Wortes durchdrungen werden durch seinen Heiligen Geist. Alles andere ist ein Lippenbekenntnis, das schon Tausende, ja Hunderttausende getan haben, vielleicht alle, die gepredigt, alle, die Zeugnis abgelegt und die in der Heiligen Schrift gelesen haben. Jesus Christus, unser Herr, hat damals das Wort verkündigt. Und er stellt die Frage im Evangelium Johannes Kapitel 8, weshalb könnt ihr die Wahrheit, weshalb könnt ihr meine Rede nicht ertragen? Es gab Menschen, die unmöglich die Wahrheit anhören konnten. Sie haben sich innerlich dagegen aufgelehnt. Wer aus der Wahrheit ist, spricht unser Herr, der höret auf meine Stimme, und seine Stimme ist sein Wort. Nun wissen wir genau, dass im Laufe der Jahrhunderte das Wort zugeschüttet wurde mit Überlieferungen, mit Deutungen, mit Traditionen. Wir wissen auch, dass seit den Tagen der Reformation Gott einen neuen Anfang gemacht hat und es wird nicht eher aufhören, bis im letzten Gemeindezeitalter der Überrest der Gemeinde da angekommen ist, wo unsere Brüder und Schwestern am Anfang im Glauben gestanden haben. Wir sind der Überzeugung, dass dieses ein prophetisches und nicht ein allein evangelistisches Zeitalter ist. Es hat in dieser Generation Hunderte von mächtigen Evangelisten gegeben, aber keiner von ihnen war beauftragt, die Geheimnisse des Wortes Gottes auf den Leuchter zu stellen. Sie haben das Evangelium verkündigt, so wie es ihnen gegeben worden war. Dann aber sandte Gott der Herr mitten unter all den vielen, die auftraten, einen einfachen, einen demütigen Mann mit dem Worte Gottes für diese Zeit. Und wir schämen uns nicht zu sagen, es trat ein Mann von Gott gesandt auf mit dem Worte Gottes, das dem Volke Gottes für diese Zeit bestimmt war. Und sein Name war William Branham. Es mag im Moment sonderbar anmuten für diejenigen, die es zum ersten Mal hören. Aber versteht es doch bitte, so wie Gott einen Boten vor dem ersten Kommen Christi sandte, so hat er es vor dem zweiten Kommen Christi gesandt, um die Aufmerksamkeit des Volkes Gottes auf das zu lenken, was er uns in dieser Zeit zu sagen hat. Dieser Mann, von Gott gesandt, hat das Wort verkündigt. Er war ein Prophet. Das Wort des Herrn geschah zu ihm. Ihm wurde es geoffenbart bis in die tiefsten Tiefen hinein. Und ich sage euch heute Nachmittag, es gab viele, die zunächst von dem gewaltigen Dienst ergriffen, die angesprochen und die auch eine ganze Strecke mitgegangen sind. Und dann haben sie sich zurückgezogen. Weshalb? Weil sie nicht bereit waren, der Korrektur des Wortes Gottes standzuhalten. Gott züchtigt jeden Sohn, jede Tochter, die er aufnimmt. Er übt Korrektur. Er lässt uns nicht mit allem durch. Und das ist ein Zeichen seiner Liebe uns gegenüber. Predige das Wort. Tritt damit auf. Du magst gelegen oder ungelegen kommen. Meint ihr, Bruder Branham hätte gesagt, was er gesagt hat, wenn nicht Gott ihn dazu gebraucht hätte, um sozusagen unter ein göttliches Muss gestellt? Meint ihr, ich würde sagen oder schreiben, was ich sage und schreibe? Weiß ich denn nicht, kann ich mir nicht ausrechnen, dass Menschen darüber stolpern, dass sie zornig werden? Aber das müssen sie mit ihrem Gott ausmachen. Denn das hat mit mir und den Einzelnen überhaupt nichts mehr zu tun, sondern der Einzelne steht dann vor seinem Gott. Wir haben es hier oft betont, die Predigt ist dazu da, um die Zuhörer in Verbindung mit Gott zu bringen. Die Auseinandersetzung ist nicht mit den Zuhörern und dem Prediger, wenn das Wort in Wahrhaftigkeit ergeht, dann müsst ihr euch mit Gott auseinandersetzen, denn es ist ja Gottes Wort, worum es im Grunde genommen eigentlich geht. Und hier mit dieser Verkündigung wird uns gesagt, nimm die Leiden auf dich. Damit sind Leiden verbunden. Wo wäre ein Prophet, sagt unser Herr, den ihr nicht verfolgt habt, ein Gerechter oder ein von Gott Gesandter, den ihr nicht gemordet habt. Das Los derer, die den kostbaren Samen Gottes, den Samen des Wortes tragen, besteht darin, dass sie bei Gott in Gnaden sind und von denen, die zur Seligkeit verordnet sind, aufgenommen werden, denn vertun wir uns da nicht. Wir können nicht einerseits sagen, Wir nehmen die Botschaft an und lehnen den Botschafter ab. Das wäre genauso, als würde man sagen, wir nehmen die Erlösung an, aber den Erlöser lehnen wir ab. Nein, das eine gehört zum anderen, ist unzertrennbar für immer. Und Paulus sagt, wir sind nun Botschafter an Christi Stadt. Und ein Botschafter hat nun einmal eine Botschaft. Und es muss die göttliche Botschaft sein. Ich habe heute, was ich ganz selten tue, die letzte Predigt, die wir übersetzt und vor einigen Tagen versandt haben, mitgebracht. Diese Predigt mit dem Titel „Das gesprochene Wort ist der Originalsame“ ist eigentlich die Grundlage gewesen für alles, was nachher gepredigt worden ist. Diese Predigt, und ich bitte euch alle darum, auch den zweiten Teil, der im nächsten Monat herauskommen wird, lest diese Predigten besonders sorgfältig. Ich hätte gern den einen und den anderen Absatz fett drucken lassen, damit er jedem ins Auge fällt. Aber dann bin ich der Überzeugung, dass der Heilige Geist einem jeden ganz persönlich den Satz, den Ausspruch, das Wort und den Gedanken groß werden lassen muss, auf den es in besonderer Weise ankommt. Aber schon der Grundgedanke, das Wort oder das gesprochene Wort ist der Originalsame. Gott hat den Dienst Bruder Brenhams dazu genutzt, um das ursprüngliche Wort, das unverfälschte, ungedeutete, von Menschen nicht zurechtgebogene Wort, in uralter Weise neu auf den Leuchter zu stellen. Er hatte einen besonderen prophetischen Dienst und einen Auftrag, wie ihn keiner in dieser Generation hat. Ich möchte heute mir die Freiheit nehmen und von Seite 28 Folgendes lesen. Wenn Gott und sein Wort eins wird, und dahinter sagt er Halleluja. Das heißt, wenn der Geist Gottes den Samen Gottes, das Wort Gottes bewässert, wird Gott hervorgebracht. Um das vielleicht eben zu verdeutlichen, vorher spricht Bruder Brenhim und bringt einen natürlichen Vergleich und sagt, ich bin in die Familie Brenhim hineingeboren, weil mein Vater und meine Mutter sich in Liebe vereinigt haben. Ich bin das Ergebnis dieser Begegnung und Vereinigung der irdischen Liebe. Und so bringt er hier den Vergleich und sagt, wenn Gott und sein Wort zusammenkommen in einem Menschen, dann gibt es eine göttliche Vereinigung und du und ich, wir sind das göttliche Resultat, das hervorkommt. Haben wir das verstanden? Eine göttliche Zeugung geschieht doch nicht durch den Wind und nicht durch den Regen, sondern durch das Wort und den Geist. Und deshalb muss diese göttliche Gemeinschaft und Verbindung in uns allen stattfinden, damit etwas Neues geboren werden kann. Aus Wasser und Geist. Nicht nur ein frommes Gespräch, sondern eine Erneuerung im tiefsten Inneren unserer Seele, dass der göttliche Same des Wortes in uns hineingelegt und eine Liebesverbindung und Gemeinschaft mit Gott zustande kommt und aus dieser Liebesgemeinschaft und Verbindung mit Gott entsteht eine neue Schöpfung durch Jesus Christus, unseren Herrn. So hat Bruder Branham hier auf Seite 28 in dieser Predigt den Vergleich gegeben. Und ihr wisst, unser Herr hat auch immer natürliche Beispiele genommen, um geistlichen Inhalt und göttliche Gedanken zu vermitteln. Weiter steht hier, es ist dann nicht mehr der Einzelne, sondern Gott. Weshalb? Weil ihr tot seid. Ihr besteht nicht mehr. Ihr betrachtet euch als tot, als hohl, ausgehöhlt, völlig entleert und wartet auf den Samenkeim. Was ist dann? Ihr seid es nicht mehr. Es ist nicht mehr der Mensch. Es ist Gott in dem Menschen. Es ist der Samenkeim wie das gesprochene Wort am Anfang. Wenn das Wort Gottes in einem Menschen offenbar geworden ist, dann ist es nicht der Mensch, denn der Mensch ist gestorben. Er kann nicht gleichzeitig eine Kreuzung oder Mischung und ein Sohn sein. Jetzt kommt ein ganz enormer Ausspruch, an dem wir uns alle prüfen können. Hier wird deutlich gesagt, entweder ist er ein Sohn des Todes oder er ist ein Sohn des Lebens. Wenn er ein Sohn des Todes ist, dann überlasst ihn dem Teufel, damit er ihn tötet. Übergebt euch Gott einen Augenblick, damit er den Teufel aus euch tötet oder in euch tötet, ihn heraustreibt und euch aushöhlt. Gestattet Gott, dass er anschließend sein eigenes Leben in euch pflanzt. Dann seid ihr es nicht mehr. Er ist das Leben Gottes, weil es das Wort ist. Sobald der Heilige Geist es bewässert, wird dasselbe hervorkommen. Begreift ihr es? Hier geht es hauptsächlich darum, wie wir alle wohl mitgehört und verstanden haben, dass wir uns selber gestorben sind. Ich habe es gestern schon in Salzburg gesagt, auf den meisten Trauerpredigten, wenn jemand gestorben ist und man die letzte Rede am Grabe hält, dann lese ich gewöhnlich unter anderen Bibelstellen auch Römer Kapitel 14, Vers 7. Dort steht ungefähr so: Leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir mögen leben oder sterben, wir sind des Herrn. Aber seit jüngster Zeit kommt mir der Gedanke, dass dieses Wort nicht auf den Friedhof gehört, sondern in die Gemeinde des lebendigen Gottes. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Nur wer dem Herrn lebt, kann ihm auch sterben. Wer ohne Gott lebt, wird auch ohne Gott sterben. Hier wird uns vor Augen geführt, dass der Teufel in uns getötet werden, ja, dass er hinausgetrieben werden muss. Ihr Lieben, wir sind ja sozusagen das Schlachtfeld, auf dem dieser große Kampf sich abspielt. Die Ungläubigen, die hat der Teufel schon alle unter seiner Herrschaft. Wer aber Gott dienen will, der wird von Anfang an in einen geistlichen Kampf hineingestellt. Und dieser geistliche Kampf, von dem sagt Paulus an die Hebräer: Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Der Endkampf muss dahin kommen, dass wir lieber sterben als sündigen, dass Gott zu seinem Recht in uns allen aus Gnaden kommen könnte und dass die Verheißungen nicht nur als Wort Realität in unserem Herzen sind und in der Bibel geschrieben stehen, sondern aus Gnaden ihre Erfüllung finden könnten. Wie können wir prüfen, wer uns beeinflusst, wer tatsächlich in uns wohnt, wer uns motiviert, in wessen Dienst wir eigentlich stehen? Nicht von den Ungläubigen sprechen wir jetzt, sondern von den Gläubigen. Denn da entsteht der größte Schaden. Und es kann dem einen und dem anderen passieren, auch wenn wir in der Nachfolge Jesu stehen, wenn wir nicht achtsam sind und vorher beten, ehe wir etwas über unsere Lippen bringen, dass wir, wie Petrus in Matthäus 16, etwas unbedacht aussprechen, das unserer Überlegung entspringt. Und er sagte ja nur: Herr, das widerfahre dir nicht. Und Jesus wendet sich ihm zu und sagt: Satan, weiche hinter mich, denn was du sprichst, ist nicht göttlich, sondern, ihr wisst ja, was da steht, selbst Nachfolger Jesu Christi und Kinder Gottes können, wenn sie an dem, was der Herr geredet hat, Anstoß nehmen und mit ihrem Verstande überlegen, denn das hat Petrus getan. Unser Herr sprach davon, dass er nach Jerusalem gehen, dass er von den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden wird und dass er leiden muss und in die Hände der Sünder überliefert. Petrus, hätte wissen müssen, dass der Prophet Jesaja dieses gesprochen hat und David und alle Propheten haben davon geredet. Und hier führt der Herr seinen Jüngern das prophetische Wort vor Augen. Und einer, der ja immer so der Erste war, ist auch jetzt gewesen und überlegt mit dem Verstande, anstatt im Geiste den Ausführungen des Herrn für jene Stunde zu folgen, überlegt er mit dem Verstande und sagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und schon gibt der Heiland die Antwort. Und ich bin dankbar, dass auch das in der Bibel geschrieben steht. Lassen wir uns zurechtweisen von unserem Herrn. Jetzt, in diesen Tagen, wo das prophetische Wort geoffenbart wurde, gibt es zu viele, die mit dem Verstande überlegen und die dem Herrn eine Antwort geben, auf die er nur sagen kann, Satan, weiche hinter mich, denn was du sprichst, ist nicht göttlich. Menschen, die das Wort Gottes hören, damals war es der Herr, der persönlich zu ihnen gesprochen und der ihm am nahesten hätte stehen müssen, hatte es nicht begriffen. Aber ihr wisst ja, dass Gott diese Beispiele gestattet hat, damit wir daraus lernen können. Es hätte ja ein anderer sein können. Wichtig ist, dass der Herr immer jemanden nimmt, von dem er genau weiß, der kann's ja tragen. Der Herr weiß doch ganz genau, wem er etwas auferlegen kann und wer dabei zugrunde gehen würde. Und wenn er eine Last auflegt, dann hilft er auch tragen. Ach, gelobt sei der Name des Herrn. Unser Gott hat in diesen Tagen zu uns geredet durch sein geoffenbartes prophetisches Wort. Wohl dem, der sich nicht daran ärgert. Wohl dem, der nicht sagt, Herr, ach, das hättest du jetzt nicht sagen brauchen und das widerfahre dir nur nicht und so weiter. Nein, wir sind nicht dazu da, um den Herrn zu korrigieren. Wir sind dazu da, dass der Herr uns korrigieren kann. Und wer dieser göttlichen Korrektur nicht standhält, ist ein unechter Sohn und eine unechte Tochter, die Züchtigung des Herrn nicht ertragen können. Meint ihr, mir war alles recht? Ganz bestimmt nicht. Aber er hat's mir recht gemacht. Gelobt sei sein wunderbarer Name. Wer sind wir, dass wir uns daran aufhalten können? Satan, so heißt es hier, muss aus euch heraus. Ihr müsst euch selber gestorben sein, um für Gott leben zu können. Einfach können wir es über die Lippen bringen, dass wir gestorben sind. Wie aber ist das in der Tat um unser Leben mit Christus? Woher kommt all das alte Wesen, all der Hass, der Neid, die Eifersucht, die Verleumdungen, all das Morden, denn es ist ja nichts anderes. Ihr Lieben, das sprechen wir deutlich aus. Gott hat schon in 1. Mose im 3. Kapitel von Vers 12 bis 15 ungefähr diese Worte gesagt. Ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Da ist von zwei Samen die Rede. Von Christus, dem Samen Gottes, ins Fleisch kommen würde, weil wir im Fleische gesündigt haben, musste er in dieses Fleisch kommen. Und der Satan ist auf ihn losgelassen worden. Aber er hat alle Prüfungen, alle Versuchungen bestanden und ist für uns in den Tod gegangen, damit wir Leben haben können. Aber der andere Same, das ist ja der feindliche Same. Durch den Sündenfall sind alle, ob vorherbestimmt oder nicht, ob gläubig oder ungläubig, mit in diesen Sündenfall hineingerissen worden. Jeder Mensch wird in diese Welt in gleicher Weise hineingeboren. Jeder ist in Sünden gezeugt und in Sünden geboren worden und als verloren und ohne Hoffnung und ohne Gott in diese Welt gekommen. Dann aber hat Gott sich den Seinen geoffenbart und ruft sie heraus, denn er kennt die Seinen und die Seinen kennen ihn. Diese damals im Garten Eden aufgerichtete Feindschaft hatte sich auf alle erstreckt. Am Kreuz ist diese Feindschaft aufgelöst und weggenommen worden für alle, die Frieden mit Gott finden sollten. Und wer Frieden mit Gott gefunden hat, der kann nicht weiter in der Feindschaft bleiben, denn er ist in die Versöhnung, in die Vergebung einbezogen worden. Er ist ja ein Teil des göttlichen Erlösungswerkes geworden. Und wir können nicht beides in uns zur gleichen Zeit tragen. Entweder sind wir geistlich tot oder wir sind mit Christus gestorben und zu einem neuen Leben auferweckt worden durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Welches sind die Merkmale eines wahrhaft gläubigen Menschen? Wir warten auf die Entrückung und sie wird bald erscheinen. Die Frage ist, sind wir wahrhaftige Kinder Gottes? Ist in deinem und in meinem Herzen, in deiner und in meiner Seele göttliches neues Leben hervorgekommen? Ist das Wesen Jesu und seine Natur in dir und durch dich schon offenbar geworden? Unser Herr spricht, es nützt keinem, wenn er einen neuen Flicken nimmt und ihn auf ein altes Gewand tut. Und er sagt, neuer Wein muss in neue Schläuche gefüllt werden, sonst zerbersten die alten Schläuche und der neue Wein wird verschüttet. Der Herr sprach in geistlicher Hinsicht, hat nur einen irdischen Vergleich genommen. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und von dem, der auf dem Throne sitzt, heißt es, siehe, ich mache alles neu. Ein neuer Himmel und eine neue Erde wartet auf die neue Schöpfung, von der Christus der Anfang war. Menschen, die wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Ich hatte vor kurzem eine Woche Zeit, wo ich für mich sozusagen ganz alleine war und habe über manches nachgedacht. Und ich stellte mir die Frage und auch vor dem Herrn, wer ist wirklich aus Gott geboren? Wer hat wirklich neues Leben empfangen? Wer ist ein Gotteskind in den Augen Gottes? Ihr wisst ja, wenn man durch vieles hindurchgehen muss und so die eigenen Erfahrungen macht, wie Menschen plötzlich ganz anders sein können, und dann sieht es aus, als sprudelt aus der gleichen Quelle süß und bitter, Liebe und Hass, Segen und Fluch, Leben und Tod. Und unser Herr spricht, aus einer Quelle kann nicht süß und bitter kommen. Und deshalb müssen wir uns alle dieser göttlichen Prüfung unterziehen. Und da mag jemand sagen, ja, wie wissen wir denn, was eigentlich in unserem Herzen ist? Diese Prüfung ist leichter als jede andere Prüfung. Die kann jeder ohne Hinzuziehung eines anderen an sich noch heute vornehmen, ohne höhere geistliche Mathematik studiert zu haben. Und dafür gilt nur ein Wort. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ihr könnt mit dem Munde 100-mal sagen, ich liebe meine Brüder und ich liebe meine Schwestern. Die Worte, die verklingen und der Wind nimmt sie weg. Wenn die Prüfung kommt, dann wird offenbar, was in eurem Herzen, was in unserem Herzen wirklich ist. Da, wo Worte und Herz übereinstimmen, da ist Gott unter seinem Volke zu seinem Recht gekommen. Und da, wo Worte und Herz nicht übereinstimmen, erliegen wir dem schlimmsten Selbstbetrug aller Zeiten. Und da möge uns der Herr helfen. Es steht ja geschrieben, wie könnt ihr Gott lieben, den ihr nicht seht, wenn ihr euren Bruder nicht liebt, den ihr seht. Und dann gibt es sogar die ganz Frommen, die kommen noch und sagen, geliebter Bruder, ich habe dich in mein Herz geschlossen, aber Gemeinschaft kann ich mit dir nicht haben. Wisst ihr, was das ist? Ein wirklich miserabler Paradox in sich selber. Ein Selbstbetrug. Die Lippen bewegen sich noch und plötzlich kommt doch aus dem Herzen das hervor, was darin ist. Und was nützt die gut formulierte und wohldurchdachte Überlegung, wenn plötzlich doch aus dem Herzen das hervorkommt und der Mund bringt es heraus? Lasst uns Menschen gleichen, die von Gott, von seinem Worte, von seiner Wahrhaftigkeit, von seinem Leben, von seinem Wesen, von seinem Geiste, unter der Deckung des Blutes und des Wortes und des Geistes durchdrungen werden. Menschen, die nicht einem Selbstbetrug erliegen. Es wäre zu schade, wenn an jenem Tage, wenn der Herr wiederkommt, viele enttäuscht zurückbleiben müssten. Auch das habe ich gestern wohl gesagt. Nicht nur möchte ich selber vor dem Herrn bestehen, wenn er wiederkommt. Ich möchte mit allen vor dem Angesicht des Herrn erscheinen, die das Wort des Herrn aus meinem Munde gehört haben. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn wir dann an jenem glorreichen Morgen zur Herrlichkeit Gottes eingehen. Ein Liederdichter singt, welch ein Tag, glorreicher Tag wird das sein. Aber wenn der eine und der andere fehlen würde, wäre das noch eine vollkommene Freude für dich und für mich, wenn wir daran denken müssten, dass Menschen, die wir geliebt haben, nicht dort sind. Möge Gott Gnade schenken, dass wir die Machenschaften des Feindes durchschauen und überall da, wo Feindschaft aufgerichtet wird, da hat der Feind seine Hand im Spiel. Überall da, wo Versöhnung und Vergebung entsteht, da hat der Herr das Wort, da hat er das Sagen. Wie können wir es wagen, über das Kreuz und den Gekreuzigten zu predigen, wenn wir dulden, dass Feindschaft und Hass aufgerichtet wird? In meiner Bibel, sowohl als in eurer, steht immer noch dieses wunderbare Wort in Epheser im 2. Kapitel, dass am Kreuz die Feindschaft weggeräumt und getötet wurde. Lasst es mich euch lesen. Epheser, Kapitel 2, von Vers 14. Denn er ist unser Friede. Er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht und die trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt hat. Lasst mich hierbei stehen bleiben. Wer Christus als den Gekreuzigten verkündigt und in der Feindschaft bleibt, hat selber die Auswirkung von Golgatha in seinem persönlichen Leben noch nicht erfahren. Unsere Erfahrungen müssen mit dem Worte Gottes übereinstimmen. Dafür ist es jetzt allerhöchste Zeit. Er hat die trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt. Was bildet heute die trennende Scheidewand? Es ist die Feindschaft. Und woher kommt die Feindschaft? Doch nur vom Feinde. Und weil der Feind besiegt ist und wir als Erlöste auf dem Siegesboden von Golgatha stehen, lassen wir uns nicht in diese Feindschaft hineinziehen, sondern wir bleiben in der Versöhnung und Vergebung mit Gott und untereinander. Das ist der einzige Weg, der zum Ziele führen wird. Weiter lesen wir hier in Vers 15, die Feindschaft weggeräumt hat, nachdem er durch die Hingabe seines Leibes das Gesetz mit all seinen in Satzungen gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Auch hierbei können wir stehen bleiben. In Christus sind wir zu einem neuen Menschen umgestaltet worden. Und dieser Mensch, der neue Mensch, ist kein Unruhestifter, keiner, der Händel anzettelt, keiner, der seine Zunge missbraucht, um Unheil und Durcheinander anzurichten. Wenn wir zu einem neuen Menschen umgestaltet worden sind, dann ist das Resultat dieser göttlichen neuen Schöpfung, die in deiner und meiner Seele geschieht, nur eine einzige Sache, nämlich ein Friedensstifter. Schluss. Nicht mehr und nicht weniger. Ihr Lieben, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und der Prophet Jesaja, der schon von der herrlichen Botschaft im Voraus geweissagt hat, er ruft aus: Selig sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die die Botschaft des Heils bringen. Stellt euch vor, wie können Füße selig sein? Ihr Lieben, unser Herr hat in der Bergpredigt eine Anzahl Seligpreisungen ausgesprochen. Selig sind, so hat er immer wieder gesagt. Und eine Gruppe unter den Seliggepriesenen sind diejenigen, die als Friedensstifter angesprochen werden. Die eine Übersetzung sagt, selig sind die Friedfertigen. Richtig heißt es tatsächlich, die Friedensstifter, Menschen, die neu geworden sind in Jesus Christus, unserem Herrn, brauchen sich nicht anzustrengen, mitten im größten Streit Frieden zu bringen. Frieden mit Gott. Wenn schon die Füße derer, die das Heil angekündigt haben, selig waren, was soll der Mund, was soll das Herz derer, die die Botschaft des Heils hören und das Heil unseres Gottes erleben? Sie sind selig. Sogar unser Herr spricht: Selig sind eure Augen, weil sie sehen. Viele Propheten haben gewünscht zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Selig sind unsere Augen. Selig unser Mund, der das bekennt, was Gott als Zeugnis seines Wortes unter seinem Volke aufgerichtet hat. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sie werden zurückkehren mit Christus und auf Erden mit ihm als Könige herrschen und regieren. Ich und wir alle möchten, so glaube ich, zu denen gehören, an denen die Seligpreisungen Realität werden. Menschen, an denen das Werk von Golgatha eine göttliche Realität werden kann. Und wenn wir noch nicht da angekommen sind, so sage ich euch, wir sind auf dem besten Wege, da hinzukommen, wo Gott uns hinhaben will. Denn er hat uns gerufen mit einem heiligen Ruf. Und deshalb sind wir gekommen. Und er möge reden, zurechtweisen und zurechtbringen. Und sein Wort wird immer das ausrichten, wozu er es gesandt hat. Noch diesen Teil hier in Vers 16. Und die beiden in einem Leibe mit Gott durch das Kreuz zu versöhnen, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Und dann steht's, um Frieden den Nahestehenden und Frieden denen zu bringen, die noch ferne stehen. Und am Schluss dieser Ausführungen hat Paulus den Gläubigen Folgendes gesagt, von Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide nunmehr den freien Zugang zum Vater in einem Geist. Demnach seid ihr jetzt nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern seid Vollbürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, bei welchem Christus Jesus selber der Eckstein ist. In ihm wächst jeder Bau, fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn empor. Und in diesem werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Können wir das von Herzen glauben? Heute ist dieses Wort an uns alle gerichtet. Die Feindschaft ist weggenommen worden. Der Sieg des Gekreuzigten ist eine göttliche Tatsache für alle, die mit Christus gestorben und gekreuzigt sind. Er ist hinuntergefahren zur Hölle, um die Hölle, um den Tod, um den Teufel zu besiegen, ist dann am dritten Tage von den Toten auferstanden. Alle, die mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden sind, die sind dazu bestimmt worden, als Gemeinde fest zusammengefügt, auferbaut zu werden, als ein heiliger Tempel Gottes. Und der Grund, der gelegt wurde, ist ja der Grund der Apostel und Propheten. Und der Eckstein ist Jesus Christus, unser Herr. Ihr Lieben, dass uns Gott heute im tiefsten Inneren unserer Seele verklären könnte, dass dieses alles göttliche Tatsachen sind. Christus, unser Herr, ist als Sohn Gottes gekreuzigt worden. Er hat die Feindschaft zu spüren bekommen. Der Feind hat sich über ihn gestürzt. Was hat er alles durchmachen müssen? Und dann hat er alle Sünde, alle Schuld, alle Krankheit auf sich genommen. All unsere Missetaten und Vergehen lud er sich auf, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Teures Herz, wenn du das heute als göttliche Tatsache und Realität persönlich für dich im Glauben annimmst, dann gehst du heute von dieser Stätte als ein gesegnetes, erlöstes Gotteskind und wirst dem Herrn dafür danken. Eine Predigt ist nicht nur dazu da, dass man später darüber nachdenkt und sie vielleicht ein zweites Mal hört. Eine Predigt ist dazu da, weil Gott direkt mit uns redet durch sein Wort und durch seinen Geist unter der Verkündigung des Wortes kann das alles, was verkündigt wird, geschehen. Hörst du ein Wort, dann bewege es in deinem Herzen und sage: Treuer Gott, ich danke dir, du hast die Feindschaft aus meinem Herzen genommen. Jedes Wort, das gepredigt wird, muss von den Hörern verarbeitet werden. Es muss bewegt werden. Wir müssen angesprochen werden und es uns zu Herzen nehmen. Nur dann, wenn wir es glauben, wird es ausrichten, wozu es gesandt wurde. Lasst mich zum Schluss kommen mit dieser Bemerkung, die euch, mir und allen denen, die am Worte Gottes bleiben, ein Trost und eine Stärkung sein wird. Gott hat die letzte Botschaft in diesem letzten Gemeindezeitalter an sein Volk gerichtet, um die Überwinderschar herauszurufen von allen Überlieferungen und falschen Lehren und Ansichten zu befreien und sie im Wasserbad des Wortes zu reinigen und zu heiligen und zu schmücken auf den glorreichen Tag seiner herrlichen Wiederkunft. Und es sollte niemand hier sein, dem der Teufel einflüstern kann: Ja, das wird so sein, aber wie steht es um mich? Werde ich das Ziel erreichen? Teure Seele, eine Selbstprüfung ist geboten und ist auch notwendig. Aber diese Selbstprüfung darf nicht in Verzweiflung geraten und im Unglauben enden, sondern in deiner Prüfung soll dir die Hand des Herrn entgegengestreckt bleiben und du sollst wissen, gerade dir will der Herr helfen und gerade dir wird er helfen. Gelobt und gepriesen sei sein Name. Und da können wir mit dem Propheten ausrufen: Herr, wen du heilst, der ist geheilt. Und wem du hilfst, dem ist geholfen. Die Rechte des Herrn ist erhöht und die Rechte des Herrn behält den Sieg auch in deinem und in meinem Leben und wird offenbar werden in der Braut des Lammes. Selig und heilig sind die, die zum Mahl des Herrn geladen sind und die an der ersten Auferstehung Anteil haben werden. Es ist die Überwinderschar. Und wer ist die Überwinderschar? Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer da überwindet? Und die Überwinder sind diejenigen, die in ihrer Zeit gehört haben, was der Geist den Gemeinden sagt. Vielleicht gehört auch das noch dazu. Mich wird niemand dahin bringen, bis zur letzten Stunde meines Lebens, dass ich irgendeiner Sache Glauben schenken werde, die als Lehre oder Deutung nach dem Heimgang Bruder Brenhams irgendwo verbreitet werden mag. Ich bin Gott und seinem Wort allein verpflichtet. Alles andere, das geht doch nicht mal in ein Ohr raus rein und braucht auch gar nicht aus dem anderen herauszugehen. Es prallt von mir und von dir ab. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist eine Wortgemeinde, die dem Heiligen Geist unterstellt wurde. Und wir werden bald erkennen, wenn Menschen kommen und ihre Deutungen lieblich vortragen. Die sind viel lieblicher als die göttliche Belehrung. Oh, so angenehm ist alles, was Leute zu sagen haben. Lasst mich noch diese Betonung machen. Es ist mir lieber, dass Gottes Wort wie ein scharfes Schwert in meine Seele dringt und mir dadurch geholfen wird, als dass wohlklingende Worte zu hören werden. Es werden Lehrer kommen, die das sagen, was die Menschen hören wollen. Aber Gott sandte sein Wort und machte uns gesund. Seid ihr dafür nicht dankbar? Ich meine, wir sind noch nicht dankbar genug dafür. Aber der Herr wird je länger, je mehr unsere Herzen übergehen lassen von Lob und Dank. Ihm sei die Ehre. Amen.